Worauf Gott unseren Blick lenkt. Worauf lenkt Gott unseren Blick? Also worauf euer Blick jetzt gerichtet ist, bei vielen, das weiß ich. Ihr auch? Okay. Komisch, ne? Ist gar nicht so viel an mir, aber eine Sache, und das zwickt einen, da möchte man doch am liebsten hin und sagen, du komm, mach das dann mal endlich richtig. So sind wir Menschen. Ach, ich mache das mal eben wieder richtig, damit wir nicht so sehr abgelenkt sind. Eigentlich wollte ich ein Ei über meiner Krawatte zerschlagen, aber dann ist mir das doch zu schade gewesen. Krawatten sind auch nicht mehr so billig. So, okay? Einverstanden? Einigermaßen, nicht so ganz. Kann man jetzt nicht so richtig machen. Na, da werdet ihr dann nochmal dran erinnert. Dankeschön, gut. Ja. Ich habe das ja nicht aus Jux und Dollerei nur gemacht, sondern weil es ja oft so der Gedanke ist, wenn wir fragen, worauf lenkt und Gott unseren Blick, dann denken wir ja, diese und jene Sache, da wird er sicherlich sagen, da musst du noch, ja. Und meistens zeigt er uns bei dem anderen das besonders gut, wie wir glauben. Hoffentlich hat der das heute so richtig gehört. Das war doch genau für den die Predigt. Sagt Satan mir immer. Euch auch? Worauf lenkt Gott unseren Blick? Wir wollen mal schauen und uns mitnehmen lassen mit dem Bibelwort heute aus Matthäus 17. 6 Tage darauf nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, dann wollen wir dir 3 Zelte bauen. Eine für dich, eine für Mose und eins für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Worauf lenkt Gott unseren Blick? Das Erste ist so simpel, das müsste man fast gar nicht sagen, das ist uns sicher beim Lesen schon ins Auge gesprungen. Er lenkt unseren Blick auf Jesus. Er lenkt unseren Blick auf Jesus, also nicht auf meine Krawatte und auch nicht auf die des anderen oder was da so ist, sondern er lenkt unseren Blick auf Jesus. Und das möchte er jetzt tun, wenn wir ihm das erlauben, dass wir jetzt auch uns mitnehmen lassen, unser Blick auf ihm ruht. Dazu muss er allerdings manchmal unseren Blick von uns weglenken. Und das geht oft gar nicht so schnell. Das wissen wir auch. Für die Jünger dauerte das wahrscheinlich eine kleine Woche, bis sie so weit waren. Das heißt, nach 6 Tagen nahm sie der Herr auf diesen Berg. Also der Berg ist wahrscheinlich der Berg Hermon gewesen. Und vom See Genezareth sind das gut 80 Kilometer. Und auf den Berg rauf, der ist 2.500 Meter hoch, glaube ich. Das dauert auch noch mal eine Weile und das alles zu Fuß. Also wir dürfen mit so einer kleinen Woche rechnen, die es gebraucht hat, bis die Jünger, diese 3, an dem Ort war, wo Gott ihn Jesus zeigen wollte. 6 Tage darauf, so heißt es, nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen sehr hohen Berg. Das ging also weder schnell noch leicht. Es war auch beschwerlich. Wir haben am Donnerstag in unserer Bibelgruppe darüber gesprochen, wer gerne wandert, bergsteigt. Und da gab es schon auch Geschwister, die ehrlich sagten, also ich vermeide das, wenn ich das irgendwie kann. Es ist anstrengend. Wozu? Kann man doch auch im Fernsehen da gucken, oder? Klar. Aber wir wissen, dass solch ein Weg, das kennen wir vom Urlaub nehmen, das kennen wir vielleicht auch, wenn wir wirklich gerne bergsteigen, ist beschwerlich, aber mit jedem Schritt gewinnen wir auch ein bisschen Abstand. Wir wissen, da unten sind die Dinge noch genauso, wie sie vorher waren. Und trotzdem ist es gut, Abstand zu gewinnen. Das braucht man manchmal. Manchmal ist es ein erster Teil der Lösung, dass wir Abstand nehmen. Ob wir das mal wagen, das mit unserem Namen so zu lesen, ich mache da eine Pause, dann können wir das ja reinlesen. Und dann nahm Jesus auf einen sehr hohen Berg aus all seinen Problemen und aus all seinem Alltag heraus. Lassen wir uns da mitnehmen? Das ist natürlich die Frage. Die Einwände sind ganz einfach. Was bringt das denn überhaupt? Gott kann doch auch hier zu mir sprechen. Lieber Gott, ich habe jetzt 3 Minuten, bitte mach zu. Der nächste Termin wartet. Was bringt es denn, auf Gott zu warten? Was bringt es denn, Stille zu üben? Man kann ja über manche Übungen, die wir auch gemacht haben, ganz unterschiedlicher Meinung sein. Aber irgendeinen Weg muss man nehmen. Egal, man kann auf diesem Berg, von dem wir hier sprechen, sozusagen auf einen 4 hochkrabbeln. Man kann ihn gehen, man kann ihn rennen. Man kann vielleicht sogar mit dem Auto rauffahren, das weiß ich nicht. Aber irgendwie muss man da hinkommen. Ich glaube, wir unterschätzen oft auch, wenn es um Gott geht und das Hören auf ihn, dass es einen Weg gibt, den wir einfach, weil wir Menschen sind, gehen sollten. Und das ist so etwas, was wir einüben. Stille Zeit kann ein ganz totes Ritual sein, das weiß ich. Aber stille Zeit kann der Weg sein, den ich jeden Tag neu gehe. Auf den Berg, auf einen kleinen Berg manchmal, um einen Augenblick wirklich in der Perspektive Gottes die Dinge zu sehen. Jesus zerrt uns nicht mit, aber er lädt uns ein und will uns mitnehmen auf diesen Berg. Was zeigt uns Gott dann auf diesem Berg? Das Erste, was möchte ich mal so sagen, jetzt lässt uns einen Blick in die tiefen Dimension der Wirklichkeit holen. Also man könnte es vielleicht bildhaft so sagen, Dinge und Menschen werden ein bisschen durchsichtig. Wir sehen nicht nur das, was man so sieht. Dieses finstere Gesicht, das mich da wieder anblickt, wo ich denke, was habe ich denn getan? Und wir sehen plötzlich in der tiefen Dimension, dass er da ein Mensch ist, der im Moment an einer Sache sehr arbeitet oder an dem Gott sehr arbeitet. Die Dinge werden ein bisschen durchsichtig. Und nicht nur durchsichtig, dass wir sozusagen jetzt hindurch sehen durch die Menschen, sondern dass wir Gott hinter den Menschen und den Dingen am Werk sehen. Wir sehen nicht nur, was alles verkehrt ist, dass der Schlips schief sitzt, sondern wir sehen, Gott ist am Werk. Und falls der Schlips schief sitzt, dann ist Gott da, der einen Weg weiß, wie der auch wieder gerade wird. Hier heißt es, und Jesus wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Verwandelt, da steht das Wort, das wir von Silvester her noch kennen, wer da war. Metamorphustai. Die Metamorphose. Die Raupe und der Schmetterling, erinnert euch. Da ist ja der Schmetterling schon drin in der Raupe. In dem Moment, wo er raufkommt, wird er nicht gemacht, der entsteht da nicht aus dem Nichts, sondern der ist da schon verborgen, wächst da, ist schon eigentlich zum Ausschlüpfen bereit. Die Jünger sehen nicht einen Jesus, der plötzlich ganz anders ist, sondern der Jesus, der sozusagen in der Larve der menschlichen Gestalt verborgen war und ist. Wird an einen Augenblick sichtbar. Man könnte sagen, Gott zeigt den Jüngern und uns Jesus so, wie er einmal wiederkommen wird. Jetzt denken wir manchmal, ach Jesus, das ist der, der schläft immer im Boot, wenn es stürmt in meinem Leben. Ja, Herr, wach doch mal auf, ich bete schon so lange. Und dann sehen wir ihn und werden vielleicht das Lied Blumenharz mitsingen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Dass wir sehen, egal mit welchem Problem wir uns beschäftigen, wo der Schlips schief sitzt, dass Jesus siegt, das ist schon ausgemacht. Wir sehen sozusagen die Lösung und Petrus hat es auch so verstanden, dass das, was er gesehen hat, Jesus, das war im Grunde, er hat ihn so gesehen, wie er einmal wiederkommen wird. Und dann wird es keine Fragen mehr geben. Er ist schon da. Er ist schon ganz da, verborgen, so sagen wir es jetzt in meiner Schwachheit. Verborgen auch in unserem Versagen leider. Verborgen auch in der Schwachheit seiner Gemeinde, wo man manchmal denkt, oh, war ja Gottes Bodenpersonal. Er ist da verborgen und da ändert sich im Grunde auch nichts. Die Larve der Gemeinde bleibt so. Und das ist egal, welchen Namen wir draufschreiben. Es gibt da bunte und andere Larven, aber letztlich Jesus ist immer verborgen darin, auch in mir. Aber er wächst da verborgen. Er wächst auch in dir verborgen. Lass dich da vom Teufel nicht irre machen. Jesus lebt und wächst in dir. Und dann guckst du in den Spiegel und siehst die Larve und denkst, ach nee, das sieht überhaupt nicht nach Jesus aus. Das stimmt. Aber der Herr schaut tiefer und er weiß, was da in dir wächst, verborgen. So verborgen, dass wir es meistens nicht selbst sehen können. Ihr wisst doch, Gott hat uns zwar zwei Augen gegeben und wie wunderbar, wenn er die heilt, wie wir heute gehört haben, auch durch Ärzte, aber er hat uns keinen Spiegel gegeben, oder? Wir sehen, wir sollen auch gar nicht uns so selbst mit uns selbst beschäftigen. Zum Apostel Paulus hat er in einer Zeit, als er sich immer wieder von einem Satansengel verprügelt fühlte, und das muss sich ja schön angefühlt haben, hat er ja gesagt, weißt du was, mach dir nichts draus, wenn er dich prügelt. Ich habe das so angeordnet. Lass dir an meiner Gnade genügen. In deiner Schwachheit ist meine Kraft stark. Ob Gott uns einen Engel oder Mose sehen lässt oder Elia, weiß ich nicht. Vermutlich wird das bei den meisten von uns nicht tun. Aber diese tiefen Dimensionen will er uns schenken, dass wir merken, der Herr ist da, Gott ist da und der Teufel siegt nicht. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Och, das lasst uns doch mal so sagen, damit wir es nicht vergessen. Wollen wir es sagen eben? dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Nochmal, das muss kräftiger sein. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Und nochmal, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Amen. Diese tiefen Dimension, mit der dürfen wir leben. Und dann das Zweite, er lenkt unseren Blick auf Jesus allein. Es heißt, sie sahen Jesus verwandelt. Da waren noch zwei andere Männer. Irgendwie wussten sie sofort, wer das war, Mose und Elia. Warum denn diese beiden, haben wir uns gefragt in unserer Bibelgruppe. Ich glaube einmal, weil sie für das Alte Testament stehen, für den Bund Gottes damals. Mose steht ja für die fünf Bücher Mose, die Tora, da heißt ja Mose, und Elia steht für die Propheten. Und wenn man zur Zeit Jesu die Bibel gesagt hat, dann sprach man das Gesetz und die Propheten. Damit war sozusagen die ganze Bibel ausgedrückt. Mose steht für das Gesetz, Elia für die Propheten. Und Jesus ist da, der mit beiden spricht. Er spricht mit Mose über das Gesetz. Mose hatte ja das Gesetz geben dürfen, das, was man tun muss. Und er war gut im Gesetz, das muss man sagen. Er war wahrscheinlich der Beste bis dahin mit dem Gesetz. Aber wie wir alle wussten, an einer Stelle hat er es auch nicht geschafft. Und Gott hat gesagt, du kommst nicht ins Land rein, es geht nicht, Mose. Und so ist es mit uns, mit dem Gesetz auch. Und wenn wir so gut wären wie Mose, am Ende müsste es heißen, dass Gott sagen würde, es reicht leider nicht. Du hast schon 99% vielleicht geschafft, aber es reicht nicht. Oder glaubt jemand von uns, dass er in den Himmel kommt, wenn Mose das nicht geschafft hat? Wer ist besser als Mose? Mal melden. Du, das habe ich mir immer gedacht. Jesus spricht mit Mose über das Gesetz. Ich könnte mir vorstellen, dass er zu ihm sagt, du Mose, ich bin für dein Versagen gekommen. Für das, was dir bewusst ist und auch für alles, was Gott dir gnädig verborgen hat. Das sollte ja auch mal so sein, ne? Und er spricht mit Elia. Warum mit Elia? Ich glaube, Elia, das war der spezielle Held von Jakobus und Johannes. Jeder von uns hat ja auch solche geistlichen Vorbilder. Habt ihr auch? Ja? Da wisst, von denen will Jesus es wegbringen. Verlasst euch drauf. Menschen ehren bringt zu Fall, auch fromme Menschen. Und auch ganz fromme Menschen. Keine Täuschung, keine Ausnahme. Jakobus und Johannes hatten also Elia als Idol, als Vorbild. Ha, so wollten sie sein, einmal wie Elia. Und sie sagten ja auch mal, als Jesus kein Nachtquartier gegeben wurde mit den Jüngern, Herr, sollen wir mal wie Elia Feuer werfen auf diese Stadt? Ha! Einmal zündeln. Diese böse Welt. Einmal Elia Feuer werfen. Manchmal kennen wir das doch auch, da möchte man das doch richtig reinschlagen, ne? Ja, so wäre Elia, aber auch Elia, nachdem er seinen höchsten Triumph hatte auf dem Karmel, sehen wir ihn wenige Wochen später unter einem Wacholderstrauch und er will nur noch eins. Sterben, lieber Gott, sterben. Hat keinen Sinn, ich bin nicht besser. So sind wir ja manchmal auch von ganz oben, von ganz mutig und ganz Kessensprüchen bis ganz tief unten. Und manchmal dauert es nur eine halbe Stunde von ganz oben bis ganz unten. Stimmt das? Kennt ihr das? Ich kenne das leider auch. Und da ist Jesus und spricht mit Elia und sagt, Elia, so ist das, wenn wir Menschen etwas aus unserem eigenen Vermögen heraus tun wollen. Fleisch heißt das im Neuen Testament. Wir landen früher oder später und meistens früher auf dem Bauch. Und Jesus sagt zu ihm, Elia, Auch das habe ich auf mich genommen. Ich bin nicht gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Jedenfalls keins, womit man die Leute abfackelt. Sondern eins, womit man sie entzündet durch den Heiligen Geist. Und das sagt er allerdings, und das möchte ich uns Baptisten sagen. Er sagt nicht, ich bin gekommen, euch mit Wasser zu taufen. Oder? Er sagt, ich will euch mit Geist und mit Feuer taufen. Jesus allein. Das heißt dann, und als sie aufblickten an einer Stelle, sahen sie nur noch Jesus. Kein Elia mehr, kein Mose mehr, nur noch Jesus. Jesus allein. Nicht Jesus und mich, nicht Jesus und die Gemeinde. Jesus allein. Konkurrenzlos wichtig. Wenn wir das heute mitnehmen, dass wir weggucken von uns und gucken auf Jesus, das wäre schon die Lösung der meisten oder vielleicht aller Probleme. Auf Jesus sehen. Ich glaube, dass auch alle Probleme in unserem Leben, die entstehen, sind letztlich Mangelprobleme. Sie entstehen aus einem Mangel an Jesus. Wir können gegen die Sünde kämpfen, wie wir wollen, wir werden verlieren. Das hat die so an sich. Paulus sagt, je mehr ich mich anstrenge, umso schlimmer wird es. Und darum sagt Gott, ihr müsst auf Jesus schauen. Jesus ist die Antwort. Die Liebe zu ihm. Deswegen fragt Jesus auch Petrus am See Genezareth, als er so auf dem Bauch gelandet ist. Nicht Simon Petrus, nimmst du dir vor, dass es in Zukunft besser mit dir wird? Er sagt, hast du mich lieb? Die entscheidende Schlüsselfrage ist nicht, wie sehr wir uns anstrengen, was wir alles machen und tun und wissen, sondern ob wir Jesus lieb haben, ob er alles ist für uns. Gott lenkt also unseren Blick auf Jesus. Und das Zweite, er lenkt unseren Blick weg vom Sehen zum Hören. Also nicht auf den Jesus, den wir sehen, sondern den wir hören. Petrus ging es ja so ähnlich wie uns bei der stillen Zeit. Als er das so sah mit Mose, Elia und Jesus, da ging es ihm wie uns. Er sagte, Herr, das dauert mir hier zu lange. Ich muss doch was tun, praktisches Christentum. Kann ich was tun? Ich könnte 3 Zelte bauen. Ich könnte die Gemeinde aufräumen. Zelte und Gemeinde ist wunderbar. Aber wir wissen, es gibt da etwas, wo wir meinen, was tun zu müssen, wo der Herr sagt, eigentlich ist jetzt nicht das Tun. Eigentlich wollte ich, dass du mal Zeit findest, mir zuzuhören. Und Gott hat ihm dann die Antwort gegeben auf die Frage. Noch während er redete, warf er eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf den sollt ihr hören. Sie sahen ihn ja noch, so wie er Wiederkunft kommt, den Herrn, in aller Herrlichkeit. Und er sagt, da guck ihn dir an, Jesus. Und dann sagt Gott, nein, das nehmen wir jetzt weg. Jetzt siehst du nicht mehr, wie es einmal sein wird, wenn es offenbar wird, dass Jesus in allem siegt. Jetzt siehst du wieder Jesus, so kümmerlich und so schwach, so menschlich, so begrenzt, wie er dir vorher geschienen ist. Gott lenkt unseren Blick weg vom Sehen zum Hören. Das bedeutet ja zunächst einmal, dass er unseren Blick vom Erleben, von dem, was man sehen kann, auf die Bibel lenkt. Wir wollen das nicht zu schnell sagen, jetzt, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, dass Erleben und Sehen gut ist. Jesus hat ja die Jünger nicht umsonst auf den Berg geführt. Und ich glaube, dass wir Bergerlebnisse brauchen und wünsche sie uns. Und wir sollten sie auch bewusst suchen. Und nicht sagen, ach, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe. Wir sollten sagen, Herr, ich möchte mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte mit dir auf den Berg. Es wäre so gut, wenn wir als Gemeinde oder als Christen solche wären, wo die Jungen in der Gemeinde nicht sagen, ach, das muss ich mal, der Bruder Daniel, der ist schon so ein Ehrenergraut und ergreist. Wenn ich da nur mal hinkomme, dann habe ich ja alles erreicht. Sondern wenn Sie wissen, der Bruder Fritz Petersen, der hat einen Wunsch, er möchte noch mehr mit Jesus erleben. Er möchte noch mal auf den Berg. Er möchte noch mehr, bevor er zum Herrn geht. Ich erinnere mich an einen Bruder, der in unserem Bund eine wichtige Rolle gespielt hat, lange Zeit. Er sagt, dessen Gebet war, ich möchte einmal Erweckung erleben. Richtig Erweckung. Unsere Generation in Deutschland hat sie nicht erlebt bis jetzt. Wir haben punktuelle Dinge erlebt, ja. Auch dann oft sehr kümmerlich nur. Aber jetzt habe ich gesagt, ja, haben wir diesen Horizont? Sag, Herr, ich kann es ja nicht machen, aber ich möchte doch so gerne Erweckung erleben. Ich möchte sehen, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Ich möchte dich, Jesus, in deiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte auch nicht nur sehen, dass wir glauben, dass du heilen kannst, sondern dass wir das sehen. Ich könnte so viele Dinge sagen jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, wir sind manchmal in einer falschen Weise an der Stelle bescheiden. Aber gerade Petrus, der da auf dem Berg war, sagt Folgendes im zweiten Brief, an den er schreibt. Da berichtet er nämlich nochmal, wie sie offen auf dem Berg waren. Erstes Kapitel könnt ihr später nachlesen. Und danach, als er erzählt hat, berichtet, wie sie diese Stimme gehört haben, das ist mein geliebter Sohn, dann fährt er fort. Und umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr, damit meint er die Leser, tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Als Petrus sagt, das, was ich auf dem Berg erlebt habe, das hat mich nicht vom Wort weggeführt, dass ich sage, ach, nun habe ich das ja sozusagen live gehabt, nun brauche ich das nicht mehr gedruckt. Er sagt, das führt mich mehr und ich halte es jetzt noch fester, das prophetische Wort. Ich habe ja erlebt, dass es Realität ist. Gott hat für einen Augenblick den Himmel aufgemacht und ich habe es gesehen. Nun will ich noch mehr glauben. Nun will ich noch mehr mit diesem Wort leben, auch wenn, so sagt er hier, wenn ihr euch vorkommt wie an einem dunklen Ort, wo ein Licht scheint, eine Leuchte. Er sagt, ja, was wir auf dem Berg erleben, muss uns mehr zum Wort führen. Ich würde auch sagen, wenn jemand mir erzählt, was er alles Tolles erlebt hat und ich nicht merke, dass seine Liebe zur Bibel gewachsen ist, dass die Bibel mehr für ihn ausstrahlt, dass er sie für ein lebendigeres Wort Gottes geworden ist, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, auf welchem Berg du warst, aber es war nicht der Berg, von dem hier die Rede ist. Auf diesem Berg mit Jesus kommt man in das Wort rein. Sonst waren wir ja nicht auf dem Berg. Die Frucht der 40 Tage, die wir uns so vorgenommen haben, sollte sein, nur sage ich es mal sehr salopp, dass wir mit viel mehr Spaß in der Bibel lesen. Ich habe gesagt, Spaß. Ja, und ihr wisst, wie ich das meine. Nicht nur pflichtgemäß. Ach, ja. Ich habe wieder mein Soll erfüllt heute. Sondern, dass das immer lebendiger und immer schöner wird und auch immer mehr Spaß macht. Wir kommen vom Sehen zum Hören. Hören, das heißt nicht nur die Bibel, sondern heißt auch immer wieder, hören ist das, was wir nicht sehen. Okay? Hören ist das, was wir nicht sehen. Oder was wir noch nicht sehen. Wir machen ja oft bei Gott so Einschränkungen und sagen, ich glaube das, was ich mir vorstellen kann. Das sozusagen mit meinem inneren Auge sehen. Ja, das, was ich mir vorstellen kann, das glaube ich. Oder das, was ich schon mal erlebt habe, das glaube ich. Hören heißt, dass wir das hören und glauben, was noch nicht ist. So wie wenn wir bei gewesen wären der Schöpfung und hören, wie Gott gerade anfängt, es werde lief und es ist noch alles dunkel. War hat er noch nicht Licht gesagt. Wir sagen, das ist noch dunkel. Aber Gott ist schon fast fertig mit dem Aussprechen und im nächsten Moment wird das Licht kommen. Dieses prophetische Wort, das wir so in der Hand halten sollten, wir halten es fester, indem wir sehen, was noch nicht da ist, bezeichnet Petrus als eine Lampe. Einige von uns werden ja nach Israel fahren, da werden wir sie sehen, nachgemacht, all diese kleinen Handlampen, die man zur Zeit Jesu hatte. Kennt ihr diese kleinen Tonlampen, Öllampen, die man so in die Hand nehmen kann und anzünden? Und dann konnte man mitgehen. Damit konnte man also einen Schritt, höchstens zwei Schritte voraussehen. Und Petrus sagt, so ist es mit dem prophetischen Wort. Gott hat mir Worte gegeben der Verheißung in der Schrift und solche, die er mir persönlich zugesagt hat. Und mit denen folge ich ihm jetzt nach. Und ich sehe nicht, wer weiß wie weit, aber ich sehe für den nächsten Schritt. Und immer wenn ich einen Schritt weitergehe mit Jesus und mit diesem Wort in der Hand, sehe ich einen Schritt weiter. Wie dumm wäre es, wenn wir die Lampe ausmachen, weil wir sagen, ach, ich sehe ja doch nicht weit genug. Wie gut ist, wenn wir diese Lampe, das Wort Gottes, nicht loslassen. Ich denke, das ist auch eine Verheißung in diesen 40 Tagen, dass Gott manchem von uns eine Lampe in die Hand geben will. Ein neues Wort des Glaubens für eine bestimmte Situation, dass ich mich manchmal gar nicht traue zu glauben, weil ich denke, Herr, das ist so weit weg von meiner Realität. Wie kann das überhaupt gehen? Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Trotzdem, Herr, ich halte die Lampe fest und ich folge dir Schritt für Schritt. Und ich weiß, am Ende des Weges stehst du so da, wie du damals dich den Jüngern auf dem Berg offenbart hast. Also, Gott lenkt unseren Blick vom Sehen zum Hören und er verändert uns dabei zum Hören. Das ist ja das Problem, das ich persönlich kenne und weiß, dass viele von uns das sagen, wie kann ich Gott wirklich hören? Ich weiß nicht, ich höre immer nichts, ich höre immer nichts. Ja, das stimmt. Uns fehlt sozusagen das übernatürliche Sensorium und wir können Gott auch nicht dazu zwingen. Aber was Gott in der Bibel sagt, ist das eigentliche Problem, ist nicht, dass mein Trommelfell nicht dafür geeignet ist, sondern etwas anderes, dass mit meinem Herzen etwas nicht funktioniert. Das Problem liegt tiefer. Hier heißt, sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Was sagt er da? Hört ihr mal zu, wie der Herr euch so schöne Worte sagt und wir sagen dann, oh Herr Jesus, du sagst das schön. Niemand sagt das schöner als du. Wie wunderbar die Bergpredigt, ein Werk der Weltliteratur oder so. Wenn Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören, dann meint er nicht, der unterhält euch gut jeden Sonntagmorgen oder so. Sondern auf ihn hören heißt, hören, was er sagt. Und das Wort gehorchen ist ja aus dem Wort horchen und geh zusammengesetzt. Und das heißt, um hören zu können, muss dieses Problem gelöst werden, dass wir gehorchen wollen. Oh, ich weiß, was wir dazu sagen, hat mir mancher schon gesagt, auch in der Seelsorge. Also ich bin bereit, alles zu tun, was der Herr mir sagt, sofern ich das verstehe und einsehe. Du musst es doch verstehen, ne? Und einsehen, oder? Ich habe das schon gehört und vielleicht haben es viele von uns schon gesagt oder gedacht. Ich tue alles, was ich verstehe und einsehe. Das ist die klassische Definition von Ungehorsam. Stellt euch doch mal, alle, die noch kleine Kinder haben, vor, da kommt deine Kinder und sagen, Papa, ich habe so eine gute Nachricht für dich. Ach, du weißt, da ist was Tolles. Ich habe so richtig, mir ist was klar geworden. Und weißt du, und jetzt werde ich dir immer gehorchen, wenn ich das einsehe. Das ist ein Witz, ne? Oder? Du sagst, das machst du die ganze Zeit. Und weil du es meistens nicht einsiehst, gehorchst du nicht. So einfach ist das. Gehorchen ist ja, dass wir das tun, was wir auch noch nicht alles einsehen, weil wir sagen, ich spüre und ich weiß, der Herr will jetzt das von mir und es geht mir ganz fürchterlich gegen den Strich. Das ist übrigens oft ein gutes Zeichen, dass es vom Herrn ist, jedenfalls bei mir, dass es mir erstmal so richtig gegen den Strich geht und dass ich erstmal nein, 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 nur das nicht und so. Ne? Ein gutes Zeichen dafür. Zwischen Hören, zwischen der Hörfähigkeit und der Gehorsamsbereitschaft besteht ein unlösbarer Zusammenhang. Jesus sagt das zu seinen Jüngern mal und zum Volk in Johannes 7, wenn jemand Gottes Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Also wenn er es tun will. Ich habe diese schöne Geschichte mal gehört und erzählt sie immer wieder gerne von dieser einen Schwester, die mal ein besonderes Erlebnis mit dem Herrn hat, das möchte ich jetzt nicht beschreiben. Und dann kamen ihre Geschwister zu ihnen und sagten, was hat der Herr dir denn nun gesagt in dieser besonderen Stunde? Und sie hat gesagt, er hat mir gesagt, wer das Sagen hat. Das ist dieser wunderbare Punkt, an dem der Herr uns auf den Berg bringen will. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber ich habe nur eine Botschaft, die muss ich einigen heute mitgeben. Das geht leider nicht anders, hat Verständnis. Auf dem Berg lässt uns Gott das Schönste hören, was wir hören können. Und das möchte ich, dass einige von uns das noch hören. Matthäus hat es nicht berichtet, aber bei Lukas steht, dass während sie da Jesus und Elia und Moses sahen, sie was aufgeschnappt haben. Nicht richtig gehört, aber aufgeschnappt. Sie haben nämlich aufgeschnappt, worum es da ging. Er redete oder sie redeten mit ihm über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte. Das heißt, sie haben über den Weg ans Kreuz gesprochen. Über die Lösung. Nicht ein neues Gesetz, wo wir versagt haben. Nicht bessere Gesetze und mehr Anstrengungen. Sondern Jesus hat gesagt, ich gehe, um die Lösung für all diese Dinge dort am Kreuz zu vollbringen. Das möchte ich so gerne weitergeben, weil ich glaube, dass wir das auch hören sollen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie Gott die eine oder andere Sache lösen wird, dass Jesus uns sagt, und bei uns im Sinn der Vergangenheit, ich bin da schon hingegangen für die Sache, an der du knabberst. Ich bin da ans Kreuz gegangen, um die Lösung dort zu schaffen. Ich weiß nicht, wie sich das immer auswirkt, aber die Lösung ist da. Und Jesus will dafür hören. Dass wir über dem Problem schon wissen, da ist einer, der hat nicht nur die Lösung, sondern hat sie schon vollbracht. Und das Zweite, was er auch hören will, will, dass wir hören, mit ihm hören, ist das, was er selbst gehört hat. Jeden, der zu Jesus gehört will, von dem will er, dass wir das auch hören. Dass der Vater sagt, nicht du bist mein Sorgenkind, du bist mein Problemkind, du bist meine Pleite, du machst mir Schande, obwohl das alles zu Zeiten zutrifft, sondern dass er dir das jetzt sagt und dass du es glaubst, so dumm wie du vielleicht da sitzt und ich. Du bist, wir fangen bei den Frauen an, Höflichkeit. Du bist meine geliebte Tochter, sagt der Herr. Du bist meine geliebte Tochter. Kannst du es hören? Du bist meine geliebte Tochter, ich habe solche Freude an dir. Klingt unglaublich, aber Gott sagt das, wenn wir bei Jesus sind. Und dürfen die Männer das auch hören. Und du bist mein geliebter, erwachsener Sohn, verantwortlich. Ich habe so Freude an dir, wenn ich dein Leben sehe. Ich habe so Freude an dir, wenn ich sehe, was mein Geist in dir tut. Ich weiß, das geht ganz gegen unsere Gefühle. Wir müssen mit dem Herrn darüber sprechen, dass wir das hören können. Amen.